Der Weltklimarat hat den Begriff der negativen Emissionen geprägt. Das heißt, dass bereits in die Atmosphäre entwichenes, klimaschädliches CO2 wieder eingefangen und möglichst langfristig gelagert wird. CO2-Abscheidung und Speicherung, sogenanntes Carbon Capture and Storage oder CCS, spielt eine wichtige Rolle in den Szenarien des Weltklimarats. Ohne diese Technologie können nach Überzeugung der Mehrheit der Forschenden die Klimaziele bis 2050 nicht erreicht werden. Das Problem: Bisher war CCS in Deutschland verboten, obwohl es seit 2009 eine europäische Richtlinie gibt. Sie sieht vor, dass jährlich mindestens 5 Millionen Tonnen Klimagas aus der Atmosphäre entnommen und dauerhaft gespeichert werden. Mit einer Gesetzesinitiative will die Bundesregierung CCS jetzt auch in Deutschland zulassen. Eine Endlagerung des eingefangenen CO2 soll danach bevorzugt unter der Nordsee stattfinden. Ein Politikwechsel, der für Professor Frank Schilling, Lagerstättenexperte am Karlsruher Institut für Technologie, mehr als ein Jahrzehnt zu spät kommt.
Für die Wissenschaftler ist schon seit über 15 Jahren klar, dass es ohne die Abscheidung von CO2 und die Speicherung im Untergrund wir unsere Klimaschutzziele verfehlen. Aber das ist ja der normale Vorgang. Die Wissenschaft erforscht etwas, die Wissenschaftler im Idealfall schlagen etwas vor und dann dauert es eben oft leider 10, 15 Jahre, bis es in Deutschland umgesetzt wird. In anderen Ländern ist man da ja schon viel weiter.
Professor Frank Schilling leitet die technische Petrophysik am Karlsruher Institut für Technologie und steht im Landesforschungszentrum für Geothermie vor. Er gehört zu den Forschenden, die die Pilotanlage zur CO2-Speicherung wissenschaftlich begleitet haben, die vor mehr als 10 Jahren im brandenburgischen Ketzin eingerichtet wurde. Er ist überzeugt, die CCS-Technologie muss jetzt vor allem bei industriellen Prozessen eingesetzt werden, bei denen viel CO2 entsteht und die zugleich große technische Schwierigkeiten haben, die Klimaemissionen zu vermeiden, beispielsweise bei der Zement-, Stahl- oder Glasherstellung.
Die Idee hinter dem CCS, also Carbon Capture and Storage, ist, dass man bei einer Punktquelle abscheidet, es dann an einen Ort transportiert, von wo aus man es sicher lagern kann, im tiefen Untergrund. Wir haben seit vielen Jahrzehnten Erfahrung, wie man bei Punktquellen CO2 aus Abgasströmen bzw. aus dem Erdgas abtrennen kann. Das ist also ein ganz bekannter, über Jahrzehnte getesteter und überprüfter Vorgang. Man wäscht aus einem Gasstrom das CO2 aus. Das macht man zum Beispiel bei der Erdgasproduktion, denn relativ häufig ist das Erdgas, das im Untergrund vorhanden ist, das gefördert wird, mit hohen CO2-Konzentrationen belastet. Und normalerweise wird es einfach in die Luft geblasen und damit erhöht es ganz automatisch den Treibhauseffekt. Das heißt, ob ich das jetzt bei einer Zementherstellung mache, ob ich es bei der Stahlherstellung mache oder bei der Abtrennung von Methan und CO2, ist immer die Frage, gebe ich es dann in die Luft, in die Atmosphäre oder gibt es eine Möglichkeit, dass das dauerhaft nicht mehr in der Atmosphäre als Treibhausgas wirkt? Und da gibt es die Möglichkeit, das in große unterirdische Speicher einzuspeichern. Das heißt, ich trenne an der einen Stelle das CO2 ab, dann transportiere ich das und dann bringe ich das in den Untergrund. Und im Untergrund funktioniert es genau gleich, wie wir es heute ja auch machen mit großen Erdgasspeichern oder was für die nächsten Jahrzehnte angedacht ist mit Wasserstoffspeichern. In dem Fall nehmen wir sowohl Kavernen als auch Porenspeicher für das CO2. Abtrennen und Speichern sind eigentlich nur die Porenspeicher geeignet.
Während es in Großbritannien, Dänemark, den Niederlanden und in Norwegen bereits seit langem CCS-Anlagen gibt, ist die Technologie in Deutschland immer noch umstritten. Naturschutzverbände befürchten unter anderem, dass durch Leckagen das in 1200 Meter Tiefe gespeicherte CO2 wieder austritt.
Was wir nutzen, sind Reservoire, die so ähnlich gestaltet sind wie Erdölfelder oder Erdgasfelder. Sie dürfen sich das nicht wie große Höhlen vorstellen, sondern eher wie der Sand am Strand. Wenn Sie da nach der Flut über den Sand laufen, dann quetschen Sie ja Wasser raus. Dieses Wasser steckt im Porenraum zwischen den einzelnen Sandkörnern. Wenn Sie solche Strandsande in große Tiefe verlagert haben und wenn Sie da drüber eine dichte Schicht haben. Dann bekommen sie ein Reservoir, das über Jahrmillionen auch zeigen kann, dass sie zum Beispiel Erdgas und Erdöl drin gefangen halten können. Und wenn sie so eine Struktur haben, dann lagern sie das CO2 nicht in einer großen Höhle, sondern in dem Porenraum zwischen den einzelnen Sandkörnern.
In Tiefen von 1 bis 2 Kilometern herrscht ein hoher Druck in den Gesteinsporen, weil eine gewaltige Wassersäule auf diesen Schichten lastet.
Dieser Druck ist vorgegeben von der Natur. Wenn ich jetzt was reinpressen will, muss ich ein bisschen über diesen Druck gehen. Ich muss ja das Wasser ein bisschen zur Seite wegdrehen. CO2 liegt unter Normalbedingungen als Gas vor. Wenn ich jetzt den Druck etwas erhöhe, ist es nicht mehr ein Gas, sondern eine Flüssigkeit. Wenn Sie jetzt in mehr als 800, in mehr als 1000 oder besser 1200 Meter Tiefe das CO2 einlagern, brauchen Sie automatisch einen Druck, dass das CO2 nicht mehr gasförmig vorliegt. Wir nennen diesen Phasenzustand überkritisch. Dieses überkritische Fluid verhält sich bei CO2 ganz ähnlich wie eine Flüssigkeit, was seine Dichte betrifft. Gleichzeitig ist es aber so beweglich, wie wenn es ein Gas wäre. Und das ist für die Speicherung optimal, weil wenn ich eine geringe Viskosität, also eine Leichtgängigkeit, wenn es wie ein Gas durch den Porenraum sich verpressen lässt, brauche ich wenig Druck, um das in den Untergrund zu bringen. Auf der anderen Seite habe ich aber auch eine hohe Dichte. Ich muss ja möglichst viel Masse, und zwar, wir reden hier nicht über Millionen Tonnen, wir reden über mehrere 100 Milliarden Tonnen CO2 wegbekommen. Dann macht es natürlich Sinn, dass ich das in einem Aggregatzustand mache, wo ich eine möglichst hohe Dichte habe, dann brauche ich möglichst wenig Speichervolumen.
In diesen Schichten sorgen unterschiedliche Rückhaltemechanismen dafür, dass das einmal verpresste CO2 nicht wieder austreten kann.
Dann brauchen Sie oberhalb, mir spricht in der Geotechnik auch von Deckgebirge, einen Abdecker. Das ist so ähnlich wie ein Ton, der noch etwas verfestigter ist. Aber wir sprechen hier nicht so wie bei Sondermülldeponien von 1 oder 2 Meter Ton, sondern oft sind es 100 Meter Tonstein. Der Tonstein hat noch eine geringere Durchlässigkeit. Und die europäische Richtlinie zur CO2-Speicherung, also sowas gibt schon seit 2009, also seit 15 Jahren, da sagt man, eigentlich wäre das doch ideal, wir hätten nicht nur ein Deckgebirge, sondern 2. Und ich habe deswegen hier extra ein Experiment mitgebracht. Ich mache jetzt ein Selbstexperiment. Sie pressen ja das CO2 letztendlich in Wasser und nennt es auch Mineralwasser. Und wenn Sie Mineralwasser haben, dann ist es der Zustand, wo nach relativ kurzer Zeit ein großer Teil vom CO2 gespeichert ist. Der löst sich nämlich im Wasser. Da das dort unten aber kein Trinkwasser ist, sondern hochmineralisiert, das sind also zum Teil 100, 200 Gramm Salz pro Liter. Das ist also salziger wie das Mittelmeer. Also wenn wir in diese Tiefen gehen, dann haben wir im Prinzip 2 Barrieren, die strukturell das CO2 unter der Barriere halten. Und dann haben wir noch weitere Rückhaltemechanismen. Das eine ist also die strukturelle Falle, dass ich eine Struktur habe, wie ich sie aus dem Erdöl-Erdgas kenne, die so dicht ist, dass sie über Jahrmillionen Gas und Öl zurückhalten kann. Das zweite ist, dass sie im Porenraum den gleichen Rückhaltemechanismus haben wie beim Erdöl. Das heißt, selbst wenn ich dann eine Bohrung direkt in das Reservoir mache, würde kaum mehr CO2 rauskommen, weil das in dem Porenraum gefangen wird. Und wenn Sie jetzt das Mineralwasser ganz genau beobachten, dann sehen Sie, dass da kleine perlenartig das CO2 aufsteigt. Und es wandert nicht am Rand vom Glas hoch, sondern es geht mitten hoch, weil nämlich das Wasser benetzt deutlich besser die Silikatoberfläche, also wie beim Sand. Und deswegen, sobald ein bisschen Wasser zurückfließt, wird das CO2, die CO2-Blase umschlossen von Wasser und ich bekomme sie gar nicht mehr raus. Und umso länger ich warte, umso sicherer wird es dadurch. Und das Zweite ist, ein Teil vom CO2 wird im Wasser gelöst. Das heißt, ich habe dann letztendlich Mineralwasser gemacht und auch dort bekomme ich das ganz schlecht raus. Wenn Sie ein Mineralwasser haben, dann hat es eine höhere Dichte, also mit CO2 wie ohne CO2. Das Wassermolekül bildet ja relativ offene Strukturen und da dazwischen passt das CO2 rein, sodass, wenn ich CO2 im Wasser lagere, das Volumen sich kaum ändert, aber die Masse von Kohlendioxid dazukommt. Das heißt, in meinem Reservoir habe ich jetzt nicht mehr die Tendenz, dass das Wasser aufsteigt, sondern dieses mit CO2 gesättigte Wasser hat eher die Tendenz, nach unten zu gehen.
Die jetzt von der Bundesregierung präferierte Verpressung nicht an Land, sondern offshore unter dem Grund des Meeres bietet zusätzliche Sicherheit. Nachteil sind die höheren Kosten.
Wenn Sie es in der richtigen Tiefe machen, reagiert CO2 mit Wasser und führt zu einer Eisphase. Diese sogenannten Gashydrate, die sind auch noch bei 10 Grad Celsius stabil. Jetzt habe ich ja am Meeresboden eigentlich immer 4-5 Grad Celsius. Das heißt, dort unten kann das CO2 dann gar nicht mehr aufsteigen, sondern schon im Porenraum, beim Aufstieg aus dem Reservoir, sollte das undicht sein, gibt es nochmal eine Reaktion, die das CO2 als feste Phase im Gestein festhalten kann. Sie haben einen weiteren Vorteil. Auch wenn wir gezeigt haben in verschiedenen Experimenten, zum Beispiel in Ketzin, wie eine sichere CO2-Speicherung funktionieren kann, ist es sicher auch für die Akzeptanz einfacher, das Offshore zu machen, so wie wir ja auch weniger Proteste haben bei Offshore-Windparks wie bei Onshore-Windparks. Und wir können dort dann auch weitere Erfahrungen sammeln. Vor dem Hintergrund ist es durchaus sinnvoll, das Offshore zu machen, weil sie einen zusätzlichen Rückhaltemechanismus haben und sie relativ gut das auch platzieren können.
Für Professor Schilling steht deshalb nicht das Risiko von Leckagen im Vordergrund. Im Fokus der Forschung steht vielmehr die Frage, ob es ähnlich wie bei der Tiefengeothermie zu seismischen Reaktionen kommen kann.
Da gibt es eine ganze Reihe von Fragen, zum Beispiel auch die Frage der induzierten Seismizität. Wir reden ja über enorme Volumina und an der Stelle wird die Skalierung sehr genau begleitet werden müssen. Wir reden über ganz andere Dimensionen der Herausforderung. Bei der Tiefengeothermie, denke ich, kann man mit den Erfahrungen auch der letzten Jahrzehnte sagen, wenn man das vernünftig auslegt, ist die Gefahr, dass es zu größeren Schäden kommt, relativ klein. Beim CCS weiß ich es noch nicht.
Stellt sich die Frage, ob es ausreichend geeignete Lagerstätten für eine Entsorgung von Milliarden Tonnen des Klimagases gibt.
Für 1000 Jahre können Sie in Europa das CO2 speichern, selbst wenn Sie gar nicht viel einsparen. Und wenn Sie jetzt richtig einsparen, einen vernünftigen Weg gehen, dann brauchen wir ja nur noch einen Bruchteil der CO2-Emissionen. Wenn Sie natürlich Deutschland isoliert betrachten, mit seinem überbordenden CO2-Fußabdruck, unsere eigenen Speicher reichen nicht so weit wie notwendig. Wir haben vielleicht in Deutschland für 40, 60 Jahre Speichermöglichkeiten. Europäisch sind sie viel, viel größer.
Für Professor Schilling hat das lange Zögern in Deutschland, die europäischen Vorgaben umzusetzen, fatale Folgen.
Wie ernsthaft wollen wir eigentlich unsere Klimaschutzziele erreichen? Man spricht immer davon, dass es da Lock-in-Effekte gibt, also dass wenn man das jetzt macht, sowas wie CCS, dass wir dann einfach so weitermachen wie bisher. Wenn wir es aber nicht machen, dann sind wir genau auf dem Weg, den Deutschland gegangen ist. Deutschland ist bei der Stromproduktion das Schlusslicht in Westeuropa, was die CO2-Emissionen betrifft. Dafür haben wir die höchsten Strompreise. Und wir haben die letzten 15 Jahre keine CO2-Speicherung in Deutschland betrieben. Und unsere CO2-Mengen sind nicht entsprechend stark gesunken. Was uns gelungen ist, ein Teil unserer CO2-Emissionen haben wir exportiert. In der Bilanz stehen wir jetzt besser da wie vor 10 Jahren. Aber wenn Sie mal das rechnen, was wir heute importieren, weil wir es nicht mehr in Deutschland machen, sondern woanders, dann hat sich gar nicht so viel verändert. Und wenn wir jetzt Fracking-Gas aus USA beziehen, dann sieht unsere Klimabilanz noch schlimmer aus. Das heißt, wir machen relativ viel Augenwischerei. Für einen Wissenschaftler ist es eine Katastrophe. Wir bilanzieren, aber es werden oft dann Märchen erzählt. Also wenn wir mal diese ganze Rhetorik abrüsten, wir werden über 100 Milliarden Tonnen CO2 reduzieren müssen. Und zwar jetzt wirklich effektiv wegnehmen, nicht mehr in die Atmosphäre bringen. Bis zum Ende unseres Jahrhunderts. Jedes Jahr, wo wir später aktiv werden, die Menge, die wir am Schluss aus der Luft mit enormem Energieaufwand, mit enormen Kosten holen müssen, wird größer. Das ist wie wenn Sie einen Ball fallen lassen. wenn sie versuchen, den im Fall zu fangen und sie greifen immer von der Seite zu, dann ist der Ball immer schon ein Stück weiter unten und sie müssen ihn von unten fangen. Dann gelingt es viel besser. Und CCS ist eine dieser Technologien, die wir zwar schon im 10er-Millionen-Tonnen-Bereich über Jahre Erfahrung gesammelt haben. Aber wir müssen das hier mehr als den Faktor 10, eher den Faktor 100 vergrößern. Also 10 Millionen Tonnen pro Jahr. Das heißt, wir müssen hier auch noch etwas dazulernen. Wir können zwar immer die nächste Stufe relativ gut beherrschen, aber wir lernen immer, wenn wir einen Faktor 10 etwas genauer beobachten oder größer machen, mehr. Wenn Sie da eine neue Dimension aufmachen, müssen Sie auch mit Demut die Skalierung machen. Und was wir in Deutschland machen, wir sind so spät bei manchen Sachen, dass wir manchmal einen Schritt überspringen wollen. Und das ist weniger sinnvoll. Deswegen ist es gut, wenn wir jetzt wieder Erfahrung sammeln. Die letzten 15 Jahre haben wir nichts gemacht. Da ist viel Erfahrung verloren gegangen. Das muss ja wieder aufgebaut werden. Sowohl bei Genehmigungsbehörden als auch bei den Firmen. Wie viele deutsche Firmen oder Firmen in deutscher Hand gibt es denn noch, die sowas können? Das heißt, wo ist unsere Expertise auch für Genehmigungsbehörden, die dann sicherstellen, dass das auch entsprechende Regeln gemacht ist. Und deswegen brauchen wir Ausbildung auch für die Behörden, aber auch für die anderen. Und das geht nur, indem wir es auch tun und Schritt um Schritt vergrößern. Denn ich möchte, wenn sowas gemacht ist, dass es möglichst sicher gemacht wird. Und dafür brauchen Sie qualifiziertes Personal.
Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.